Ja, auch von mir einen ganz herzlichen guten Morgen auch an alle die, die zugeschaltet haben. Ich lese zuerst den Bibeltext und zwar so wie letztes Mal aus Matthäus 22, 34 bis 40 und dazu noch Offenbarung 2, 2 bis 5. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Offenbarung 2: Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen viel Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Letztes Mal habe ich über das Thema gesprochen, über das Lieben, unter anderem über 1. Korinther 13. Und heute hatte ich euch versprochen, heute wird es praktisch, weil man braucht immer mal was, wo man sagt, ja, wie setze ich das denn um? Es wurde mal eine Befragung gemacht unter 640 Christen und sie sollten auf einer Skala von 1 bis 10 angeben, wie sehr sie sich geliebt fühlen von ihrem Partner, von ihren Freunden, von ihrer Familie und auch von den Gemeindemitgliedern, Kollegen und Nachbarn. Die Partner hatten so ungefähr Punkte 8,3, Freunde 8,1, Familie 7,9 und dann ging es immer so weiter abwärts. Auf die Frage, wie sehr sie ihren Partner, ihre Freunde, Familie, Gemeindemitglieder, Nachbarn, Kollegen selber lieben, war das Ergebnis fast identisch. Fast identisch. Das Ergebnis war also, so wie wir bereit sind, andere zu lieben, so sehr in etwa fühlen wir uns auch geliebt. Das betrifft jetzt erstmal so die Liebe zueinander. Aber was ist denn mit der Liebe zu Gott? Gott selbst sagt ja in dieser Offenbarungsstelle: Du liebst mich nicht mehr wie früher. Erinnere dich doch daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du mich einmal geliebt hast. Was ist davon geblieben? Der Weg zurück ist immer der Weg zu Gott, zur Quelle der Liebe. Immer. Wer wissen will, wie wir Liebe lernen können, muss wissen, wer ist Gott. Darüber sprachen wir auch das letzte Mal. Ich sagte euch, 1. Korinther 13 ist eigentlich so eine Beschreibung, wie Jesus Christus ist. Wir wenden uns mal an uns ganz persönlich. Wie lieben wir eigentlich im Allgemeinen? Wir meinen Eros, wenn wir von Liebe reden. Und mit diesem Wort Eros meint man keineswegs bloß geschlechtliches Begehren, sondern ein Begehren dessen, was man nicht hat, was man aber gerne haben will oder haben möchte. Eros heißt auch, etwas ist mir angenehm, etwas ist mir sympathisch. Es heißt, ich will, ich brauche oder ich begehre dich oder etwas anderes, weil ich ohne dich oder den Gegenstand nicht leben kann. Ich sprach gestern mit meinem Schwiegersohn, mit einem über Autos und wir beide sind total, also weißt du, dieses Auto und das ist so toll und ich finde es so klasse und da merkt man dann gleich, boah, da ist ganz viel Leidenschaft dahinter. Also wir lieben irgendetwas. Das Eros-Konzept geht davon aus, dass der Geliebte Gefühle der Liebe im Liebenden erzeugt. Nur so ist der Liebende zu liebevollen Gedanken fähig und denen dann schließlich liebevolle Taten folgen. Also liebevolle Gefühle erzeugen liebevolle Gedanken und schließlich liebevolle Taten. Das ist das Eros-Konzept. Aber ihr Lieben, bei jedem, wer verliebt ist, da geht es so, ne? Dieses, boah, ich finde den so sympathisch, ich finde den so toll. Und dann verliebt man sich. Im Eros-Konzept geht man immer davon aus, dass Gefühle am Anfang stehen. Und dann hört man, ja, ich warte und warte und warte auf Gefühle gegenüber anderen Menschen, gegenüber dem Nächsten. Aber die Gefühle stellen sich eigentlich gar nicht ein. Oder nur bei den Menschen, die mir sowieso sympathisch sind. Ohne Gefühle geht in diesem Konzept gar nichts. In diesem Konzept, was ich jetzt vorstelle, ist ein ganz anderes, nämlich das Agape-Konzept. Das heißt, sich selbst schenken. Das ist Gottes Liebe. Gott hat uns Liebe geschenkt, bedingungslos. In diesem Konzept ist es so, dass jeder Mensch, der Gottes Liebe erfahren hat, sich willentlich entscheiden kann, indem wir uns liebevolle Gedanken machen, daraus liebevolle Taten entstehen und als Resultat kommen dann liebevolle Gefühle. Diese göttliche Liebe, und ich sprach letztes Mal davon, ist ausgegossen in unsere Herzen, Römer 5, Vers 5. Und die entzündet sich nicht am Geliebten oder an einem Gegenstand, wo wir dann voller Leidenschaft sind, sondern dieses Agape-Konzept ist eine Entscheidung zu liebevollen Gedanken. Zu solch einer Entscheidung ist jeder Mensch fähig, der Gottes Liebe erfahren hat. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Gott sagt, liebe deinen Nächsten, dann sagt er nicht, das könnt ihr sowieso alle nicht. Und jetzt, wollen wir mal gucken, wie ihr alle drauf reinfallt, wie ihr euch alle Mühe gebt. Nein, wenn Gott uns etwas sagt, dann gibt er uns auch die Möglichkeit, das umzusetzen. Gefühle werden hier ja nicht ausgeklammert, aber sie entwickeln sich aus liebevollen Gedanken und fantasievollen Taten. Die psychologische Forschung hat diesen biblischen Ansatz interessanterweise ganz klar bestätigt. Sie hat gesagt, genau das funktioniert. Wir kennen Länder, in denen einem Mann eine Frau zugeführt wird. In Indien ist es oft so. Wir hatten Patenschaften von Indern. Und da habe ich mich immer gewundert, dass unser Patenkind nicht heiratet. Er hat zu mir gesagt, ja, mein Vater hat für mich noch keine Frau ausgesucht. Er liebte nachher seine Frau, die ihm gegeben wurde. Er hat sie sich nicht ausgesucht. Dieses Konzept ist möglich, weil also Agape, Gottes Liebe, seine Liebe in uns ist, brauchen wir nicht mehr auf liebevolle Gefühle warten, sondern wir entscheiden uns für liebevolle Gedanken an unseren Schöpfer, an mich selber und an meinen Nächsten. Und daraus entstehen dann entsprechende Taten. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. wir müssen uns immer wieder entscheiden, dieses Eros-Konzept, das sind nämlich unsere alten Strukturen, unsere Muster, unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die müssen immer wieder ans Kreuz. Immer wieder. Sie müssen in den Tod gebracht werden, weil Paulus sagt, nicht ich lebe mehr, sondern Christus lebt in mir. Ich sagte euch letztes Mal auch ein Vers, da steht, er tötet eure Glieder, die so an der Erde haften. Das merken wir alle. Oder aber, das ist dieses Prinzip, den alten Menschen ausziehen, nicht irgendwie so ein bisschen aufpeppen und ein bisschen ausbessern, ein Pflaster drauf oder eine Binde rum, sondern wir müssen diese Strukturen, diese Muster sterben lassen und dann den neuen Menschen anziehen. Jetzt kommt die Frage, wie sieht das bitte praktisch aus? Wir kennen alle, dass wir etwas ausziehen und etwas anziehen, aber mit diesen alten Strukturen, Mustern und so weiter, da wissen wir nicht so richtig, wie geht das eigentlich? Heißt das jetzt, in unserer Ehe, in unserer Umgebung und in der Nachbarschaft und auch in der Gemeinde muss jetzt immer ganz stete Harmonie herrschen, so eine Idylle, eine paradiesische Harmonie. Jeder, der dann so einen anderen Standpunkt hat als ich, der wird dann als lieblos abgestempelt. Müssen wir jetzt alle vielleicht so mausgrau, unaufdringlich, neutral, angepasst sein? Jesus spricht in Lukas 12, 49 und 51, ich bin gekommen, um auf dieser Erde ein Feuer anzuzünden. Nicht so einfach. Und dann schreibt er weiter, meint nur nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Auseinandersetzung. Wir sehen das alles in Ländern, wo Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Wir haben es hier noch sehr gut. Aber diese Menschen wissen, dass das ein Feuer ist, dass das Auseinandersetzung bringt. Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes, von ihrem Wesen her ganzheitlich unteilbar. Liebe ist das Atmen der Seele. Ich selbst habe nur eine gewisse Energie zur Verfügung, nicht wahr? Aber wenn die Liebe Gottes in meinem Herzen ausgegossen ist, dann habe ich die Fülle der Liebe Gottes zur Verfügung. Die Frage ist, glauben wir das? Glaube ich wirklich, dass ich Gottes Liebe in ganzer Fülle zur Verfügung habe? Wie tanke ich denn nun diese Fülle Gottes auf? Wir gehen mal davon aus, dass ich eigentlich nur das weitergeben kann, was ich selber auch habe. Habe ich Freude, Friede, Geduld, Freiheit, dann kann ich das auch an andere weitergeben und verschenken. Und deshalb sollten wir alles dran setzen, randvoll mit dem Allerbesten gefüllt zu werden, was es gibt. Die Liebe Gottes. Da sollten wir alles dran setzen. Wir brauchen das nicht aus eigenem Können oder aus eigener Kraft lieben. Es geht sowieso nicht, wenn wir alles aus eigener Kraft machen wollen. Wir werden früher oder später scheitern. Römer 5, Vers 5 sagt, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und das heißt, dass ich Liebe nicht produzieren muss. Aber wir müssen uns entscheiden, immer wieder uns dieser Liebe gegenüber zu öffnen. Immer wieder zu dieser Quelle der Liebe zu gehen. Sozusagen unser Leitungssystem von Gott zu den anderen, zu mir in Ordnung zu halten. Nun nützt es herzlich wenig, wenn ich euch immer sage, öffnet euch alle für Gottes Liebe, oder? Ich sage euch dann aber nicht, wie es funktioniert. Also, wir kommen zur Praxis. Als erstes überprüfe deinen Ist-Zustand. Wir haben alle mit der Zeit so ein Raster, ein Muster an Erfahrungen entwickelt und ein falsches Verständnis von Liebe, wenn wir Gottes Liebe mal als Maßstab dagegen halten. Darüber sprach ich das letzte Mal. Dieses Muster, meine Erfahrungen, müssen immer wieder mit Christus gekreuzigt werden. Der alte Adam ist irgendwie oft ganz schön lebendig und sagt immer, nee, hier bin ich aber. Und meine Erfahrung sagt mir aber, Doppelpunkt, so und so. Es muss sterben, wie die Bibel sagt. Die Bibel nennt es eben den alten Menschen ausziehen oder aber auch ich bin mit Christus gestorben, haltet euch dafür. Das muss uns Paulus immer wieder sagen. Halte dich dafür, dass du gestorben bist mit Jesus Christus. Als nächstes bitten wir Gott, pflanze du dein Verständnis der göttlichen Liebe, dieser Agape-Liebe in mein Herz und lass es wachsen. Das ist ein Prozess. Das geht nicht Knall auf Fall, sofort, ganz schnell. Wir haben da nicht so einen plötzlichen Heilenschein auf dem Kopf. Wir müssen da hineinwachsen. Als nächstes, und das ist was ganz Praktisches, versuch doch mal Zettelchen zu schreiben, überall hinzukleben, wo drauf steht, ich bin eine von Gott geliebte Person. Oder stellt euch, ihr habt ja fast alle Handys, zumindest gehe ich davon aus, so ein Signal und jede Stunde macht es piep, piep oder düdelüt, je nachdem, was ihr so einstellt. Und dann dieses Signal soll euch daran erinnern, ich atme ganz tief aus und ein, ich atme alle Unruhe und Hektik und unsere Zeit ist hektisch. Die atme ich aus und atme ganz tief Gottes Liebe ein. Mach das mal jede Stunde. Fangt am Wochenende an, vielleicht wo es nicht ganz so hektisch ist. Wo ihr euch zu bestimmten Zeiten dieses Signal hören lasst. In all dieser Hektik kann dieses dran erinnert werden Wunder wirken. Weil wir werden von so vielen Dingen immer wieder erinnert, dass wir schnell sein müssen und noch das erledigen müssen und noch diesen Termin wahrnehmen müssen und so weiter. Warum nicht einfach erinnert werden an die Liebe Gottes? Wie liebe ich denn nun Gott? Der erste Schritt ist immer, Liebe selber von Gott zu erfahren, zu erleben. Und dann kann ich, wenn ich Gottes Liebe erfahren habe, mit Gottes Liebe Gott lieben. Hört sich komisch an, nicht wahr? Das ist einfach kurios. Ich brauche Gottes Liebe, um Gott zu lieben, weil ich es selber als Mensch gar nicht kann. In meinen Gedanken lasse ich mir ganz bewusst werden, was Gott für mich getan hat, wer er für mich ist, dass er lebt. Und aus diesem Bewusstsein, wer Gott ist, entspringt Lob, Anerkennung, ein Staunen, ein Überwältigtsein, ein sich wundern, Gott preisen und ihn anbeten. Das, was wir nachher auch tun werden. Bekanntlich ist Anbetung das Einzige, was wir Gott schenken können, was er nicht selber macht. Alles andere kann er schon selber. Aber das können wir Gott geben, ihn bewundern und anbeten. Aus Lob, aus Dank, aus Anbetung kommen dann Taten. Das ist ein ganz normaler Wachstumsprozess, weil wir Gott eigentlich zeigen wollen, wie sehr wir ihn lieben. Wir tun dann etwas, was Gott von uns will. Doch da gibt es einen Haken. Wir brauchen Zeit dafür, um auf Gott zu hören. Wir haben eine Liebesbeziehung. zu Gott. Aber eine Beziehung braucht Zeit und Kommunikation. Und das geht heutzutage so unter. Ich habe mir das angewöhnt, immer gleich früh morgens zu Gott zu gehen. Das ist für mich die Zeit, wo ich sage, zuerst meine Tasse Kaffee und Gott. Das ist einfach das Beste. Ja? Meine Zeit brauche ich, um mit Gott zu kommunizieren. Und dann kommt es, und ich sage es mal so, weil ich es so erfahren habe, automatisch zu liebevollen Gefühlen zu Gott gegenüber. Manchmal, wenn ich mich mittags platt mache, weil ich es mit dem Rücken habe, dann fange ich an zu beten und manchmal sage ich, weißt du Gott, ich könnte dich knutschen, so toll finde ich dich. Ich finde dich so irre, so wunderbar, dass du überhaupt lebst, dass wir einen Gott haben, der nicht götzenmäßig irgendwo auf einer Statue steht oder irgendwas, dass wir zu dir kommen können, finde ich einfach unglaublich. Es gibt darüber unendlich viel zu sagen, doch wir wenden uns jetzt mal dem Vers zu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So wie wir aus uns heraus nicht Gott lieben können, ehe wir seine Liebe erfahren haben, können wir andere auch nur insoweit lieben, als wir uns auch selbst für wertvoll erachten. Die Liebe zu mir wird so ernst genommen, dass sie als Maßstab für meine Liebe zu dem Nächsten gilt. Liebe, und wir sprachen davon, ist unteilbar. Es ist eine Entscheidung gegenüber allen Menschen und Objekten, einschließlich zu mir selbst. Augustinus sagte einmal, wenn du dich selbst nicht zu lieben weißt, kannst du auch den Nächsten in Wahrheit nicht lieben. Es ist dann eine menschliche Liebe, keine göttliche Liebe. Wenn ich mich selbst für wertlos erachte, für unattraktiv halte, kann ich anderen doch nur etwas Wertloses und Unattraktives weitergeben. Trotzdem wittern viele in dieser Sache dahinter Selbstsucht, Egoismus und heutzutage ganz groß Narzissmus. Aber der Selbstsüchtige liebt sich nicht selber, sondern er leidet darunter, dass er nie Frieden mit sich selbst geschlossen hat und nie gelernt hat, sich mit seinen Schwächen und Fehlern als Geschöpf Gottes anzunehmen und als wertvoll zu erachten. Deshalb ist er ja so süchtig nach Liebe und Anerkennung anderer. Alles muss er in sich aufsaugen und wird am Ende eigentlich nie satt. Er hat nie so dieses Gefühl, dass er befriedet ist. Nur wer sich selbst angenommen hat, kann selbst los werden. Walter Trobisch, ein afrikanischer Missionar, war so zu meiner Zeit, sagte einmal, wer sich selbst nicht liebt, ist ein Egoist. Das sagte ein afrikanischer Missionar. Aber auch Selbstliebe muss gelernt werden. Erstens muss ich von mir mein Bild, mein Raster, wie ich mich selber sehe, muss immer wieder daran, ans Kreuz. Es muss sterben. Und dann muss ich mir einen neuen Menschen anziehen und mir bewusst machen und immer wieder sagen, ich bin wertvoll. Ich bin von Gott ein gewollter Mensch. Die meisten kennen bestimmt Psalm 139, wo drin steht, dass Gott uns in dem Dunkel des Mutterleibes geschaffen, geformt hat, kreiert hat. Und ganz genau sich vorgestellt hat, wie dieser Mensch einmal aussehen soll. Und dieses sage ich mir mindestens 20 Mal laut, kurz vor dem Schlafengehen. Hört sich komisch an, ne? Wenn ich neben meinem Partner liege und sage mir ganz laut, ich bin ein von Gott gewollter Mensch. Oder sage ich mir ganz laut, dann guckt er mich vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber es ist wichtig. Und dieses ständige Wiederholen des Lauten prägt mein Unterbewusstsein, bis es meine ganze Person durchdringt und auch meine Gefühle nachkommen. Gesprochene Worte haben Macht. Das glaubt man manchmal nicht, aber es ist so. Wenn über anderen und über mir Worte ausgesprochen werden, mein Ohr sie hört, mein Herz es wahrnimmt, hat es eine ganz große Funktion. Zweitens, nach dem Agape-Konzept, mach dir Gedanken, was du an dir selbst gut findest, was du an dir magst. Schreib es auf und lies es laut vor. Drittens, entscheide dich, und das können wir, entscheide dich, dich zu lieben. Und hierbei ist es immer wieder wichtig, dass wir Grenzen in Bezug auf Zeit, Geld und alles machen, damit wir zuerst zur Quelle gehen, hören, was Gott sagt, und ganz konkret mit Gott in Beziehung treten. Wir kommen zum Punkt, den Nächsten lieben. Wir alle kennen so dieses Beispiel vom barmherzigen Samariter, wo ein sogenannter Ausländer einem Juden hilft. Jesus spricht dann auch von der Liebe zu dem Nächsten, aber er spricht auch von Feindesliebe. Er sagt uns, dass wenn wir nur die lieben, die uns auch lieben, das tun die Weltmenschen oder die, die draußen sind, auch, so nennt er das. Das tun die Menschen ohne Gott, das können sie. Das ist menschliche Liebe. Und wir Christen neigen oft dazu, so die Welt in Gut und Böse einzuteilen. Natürlich sind wir auf der Seite der Guten, aber ihr Lieben, wenn wir in den Spiegel schauen, dann sehen wir auch in uns ziemlich vieles, was negativ ist. Ziemlich oft schauen wir auf jemand anderes herab oder wir haben eine gewisse Abscheu gegen jemanden. Und wir merken immer wieder, es fällt uns nicht leicht, den anderen, egal wer es ist, als geliebtes Geschöpf Gottes zu sehen. Als ein Mensch, der ohne Wenn und Aber von Gott geliebt wird. Wie können wir das ändern? Frage dich einmal, wenn du mit dir selber als Gegenüber zusammenleben wolltest, müssen, was würdest du plötzlich alles ändern wollen? Wenn ich mein Gegenüber bin. Also als Erstes würde ich meinem Gegenüber, nämlich mir, sagen, also Christa, ein bisschen mehr Geduld. Ein bisschen weniger Hektik bitte. Bleib mal ganz ruhig. Das macht mein Mann denn manchmal, bleib mal ganz ruhig. Das würde ich an mir gerne natürlich sofort ändern wollen, wenn ich mit mir leben müsste. Als Zweites, übe dich mal, dich total in den anderen hineinzuversetzen. In den, heutzutage heißt es ja, den doofen Bullen. In den, der was geklaut hat. In den bösen, bösen Nachbarn, der immer so laut seine Musik macht. Und natürlich abends anfängt, laut zu Handwerkern, wo man denkt, ja, jetzt habe ich doch endlich Feierabend. Kann der, also das geht doch überhaupt gar nicht. Oder aber in den bescheuerten Kollegen, der immer pünktlich sein Feierabend macht, aber zu spät kommt, der immer über andere rumtratschen muss, der immer so viel Fehler macht, weil er es so locker nimmt. Oh, ist nicht so einfach. Wirklich nicht. Als Drittes. Suche doch mal ganz bewusst das Gespräch mit einem Menschen, dessen Haltung dir wirklich Mühe macht. Stelle mal Fragen, die dir helfen, seine Position und seine Situation irgendwie zu erklären. Das hilft übrigens auch ganz stark bei Ehepaaren. Das sind drei praktische Anregungen. Das Wichtigste ist immer wieder, und das soll der Konsens heute sein, der Gehorsam Gott gegenüber zu sagen, Gott, ich entscheide mich, den Nächsten in deiner Kraft und Liebe zu lieben, mit Gottes Liebe. Ich will schließen mit einem Beispiel aus meiner Jugend. Und zwar war ich ungefähr so 16, 17. Wir hatten damals Einsätze von Aktion in jedes Haus, so nannte sich. Das war so eine Traktatmission, wo man immer zu zweit an jeder Haustür klingelte und Traktate verteilte und die frohe Botschaft weitergab. Nun sollte ich mit jemandem zusammenlaufen, wo ich dachte, ach nö. Die ist mir so unsympathisch. Mit der soll ich jetzt von Tür zu Tür gehen und missionieren? Och nö. Ich kenne da ganz andere, mit denen würde ich viel lieber gehen. Nein, die wurde mir zugeteilt und ich dachte, wow, Christel, so geht's nicht. Du kannst nicht an der Tür klingeln, die frohe Botschaft von Jesus weitergeben und denjenigen, der neben dir steht, total unsympathisch finden. Sowas geht nicht. Also habe ich gesagt, so Gott, du musst mal wieder herhalten. Wenn du mir nicht die Liebe für diese Frau schenkst und mir hilfst, sie durch dich zu lieben, dann packe ich es nicht. Es dauerte gar nicht lange, wir mussten unglaublich viel laufen. Wir haben uns unterhalten. Ich habe mich entschieden, sie wirklich mit Gottes Liebe zu lieben. Und zum Schluss fand ich die so toll und habe mich gefragt, wieso fandst du die eigentlich so unsympathisch? Ihr Lieben, es geht. Ich habe das bis heute erfahren, dass es geht. Und genau das wünsche ich uns allen, dass wir mit Gottes Liebe den anderen volle Pulle lieben. Okay? Amen.